So, guten Morgen auch von meiner Seite nochmal. Es ist immer noch eine ungewohnte Position hier oben, alles von der anderen Seite zu sehen, aber schön, dass ihr da seid. Das Thema Liebe umtreibt mich schon die ganze Zeit und gerade im Zusammenhang mit der Jahreslosung, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, habe ich mich nochmal ganz neu damit auseinandergesetzt. Und Thema der Predigt heute soll sein, Liebe ist die Grundlage unserer Existenz. Ich habe mal bei Wikipedia nachgeguckt, was da über Liebe steht. Und es hat mich nicht weitergebracht. Liebe ist eine Bereicherung, eine Bezeichnung für stärkste Zuneigung und Wertschätzung. Nach engerem und verhaltenem Verständnis ist Liebe ein starkes Gefühl mit der Haltung inniger und tiefer Verbundenheit zu einer Person oder Personengruppe, die den Zweck oder den Nutzen einer zwischenmenschlichen Beziehung übersteigt und sich in der Regel durch eine entgegenkommende, tätige Zuwendung zum anderen ausdrückt. Liebe kann unabhängig davon empfunden werden, ob sie erwidert wird oder nicht. Hilft mir nicht wirklich weiter. Dann stand aber bei Wikipedia auch zum Christentum. Für Christen ist die Liebe das Kernthema des Glaubens. Und da möchte ich jetzt einfach anfangen. Mich hat schon immer beschäftigt, wer ist eigentlich dieser Gott? Und warum und wozu hat er eigentlich die Erde geschaffen und die Tiere und den Mensch? Er hätte die Erde eigentlich auch öd und leer lassen können. Und ich glaube, er hätte sich viel Ärger erspart. Also, was hat ihn bewegt? Was hat ihn dazu bewogen, das zu machen? Die Fragen haben mich schon als Kind beschäftigt. Wenn ich so über mein Leben nachgedacht habe als Kind und mir den Sternenhimmel angeguckt habe, dann gab es immer so einen Punkt, wo ich nicht weiterdenken konnte. Dieses Universum ist so unendlich und es ist kein Ende zu sehen. Es hat eine Größe, die überhaupt nicht zu erfassen ist. Und dann Ewigkeit und dann bin ich mir selber so klein und unscheinbar vorgekommen. Und irgendwo hat mein Denken dann aufgehört. Ich konnte da nicht weiterdenken. Nun ist mir zu der Erschaffung der Erde und dem Menschen ein Beispiel eingefallen, was vielleicht ein bisschen hinkt, aber was meine kindliche Vorstellung doch irgendwie mir die ganzen Sache näher gebracht hat. Ich war 9 oder 10 Jahre alt und mein Vater hat mir zu Weihnachten eine Eisenbahn geschenkt. Mein Vater, ein harter Mann, der nicht besonders emotional war, kriegsversehrt mit nur einem Arm, hat ein ganzes Jahr lang nicht geraucht und ein ganzes Jahr im Keller verbracht, um mir eine Eisenbahn zu bauen. Die war nicht groß, 60 mal 1,20 Meter. Aber da steckte so viel Liebe drin, da steckten so viele Details drin, so viele Sachen, die ich meinem Vater nie zugetraut hätte. Und ich habe verstanden, warum er das gemacht hat. Es war Liebe. Er wollte mir ein Geschenk machen. Und das ist auch Gottes Motiv, Liebe. Die ganzen Vorbereitungen, um dem Menschen einen Raum zu schaffen, fangen ja viel früher an. Sie fangen genau da an, wo Gott sich entscheidet, diese Erde aus der Öde und Leere rauszuholen und sie zu modellieren, für die Krönung seiner Schöpfung, für den Menschen. Und wir kennen sein Vorgehen. Es ist genau geplant, es ist perfekt ausgeführt. Und beginnt damit, dass er erstmal Licht macht und dann das Licht und die Finsternis trennt. Er macht Tag und Nacht. Und dann entscheidet er die Wasser nach unter und über der Ausdehnung und nennt das ganze Himmel. Dann sammelt er das Wasser unter dem Himmel. Und dadurch gibt's Erde und Meer, indem er das Wasser an den Polkappen sammelt. Er erschafft Gras, Gewächs, Bäume, die Früchte bringen. Er schafft Lichter am Himmel, ein großes für den Tag und viele kleine Lichter für die Nacht. Er schafft Meerestiere, er schafft Gewürm, Tiere der Erde nach ihrer Art. Was für ein Aufwand für einen Menschen wie mich und wie dich. Und dann am letzten Tag schafft Gott den Menschen als Krönung seiner Schöpfung. Und er setzt ihn als Herrscher über Fische, Vögel, Vieh und die ganze Erde. Wie Gott den Menschen schafft, das beschreibt er uns in Mose 2. Er bildet ihn aus Staub der Erde. Er bläst im Odem des Lebens in seine Nase und er wird eine lebendige Seele. So schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Adam, ein Ebenbild Gottes. Die Krönung der Schöpfung. Und dann pflanzt Gott einen Garten. In diesem Garten wäre ich, glaube ich, unheimlich gerne gewesen, weil er ist genauso perfekt wie alles das, was Gott tut. Er lässt Bäume hervorsprießen, lieblich, gut zur Nahrung. Ein Strom geht von Eden aus für die Bewässerung. Dieser Strom teilt sich in 4 Ströme, Pison, Gihon, Tigris und Euphrat. Und das ist der Garten, den er für sein Ebenbild gemacht hat. Also gehe ich davon aus, da steckt so viel Liebe drin. Dieser Garten ist genau so, wie Gott ihn sich vorgestellt hat. So, wie er sich darin wohlfühlt. Das ist das Beispiel wieder von meiner Eisenbahn. Mein Vater hat auch Land, Berg, viele, viele Details, viele Kleinigkeiten, viel Mühe, viel Geduld aufgewendet und hat diese Eisenbahn auch nach seinen Vorstellungen gebaut. Es war die Eisenbahn, die ihm gefiel, mit der er auch gerne gespielt hätte, als er Kind war. Das war das, was seinen Idealen entsprach und es war nur das Beste. Und dann bringt Gott alle Tiere zum Menschen. Also er bringt den Menschen nicht irgendwo hin, wo er die Tiere sieht, sondern er selbst bringt die Tiere zum Menschen, damit ihnen Namen gibt, um zu sehen, ob es für ihn gegenüber gibt, das zu ihm passt. Da steckt so viel Liebe drin, da steckt so viel Fürsorge drin. Und wenn wir uns überlegen, wie zahlreich die Tiere sind, dann ist das nicht in 2 Stunden passiert. Und am Ende, als er feststellt, dass es für Adam kein Gegenüber gibt, lässt der Adam in einen tiefen Schlaf fallen. Und er schafft ihm eine Frau. Und ich finde, in allem, was ich lese, das ist Liebe. Das ist nur Liebe. Eine Liebe, die ich nie begreifen kann, die meinen Verstand absolut übersteigt. Und wenn ich bedenke, wie viel Aufwand er aufwendet, um Leben auf diese Erde zu bringen, dann kann ich nur dankbar sein. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und wird seinem Weib anhangen. Die beiden werden ein Fleisch sein. Damit hat er die Grundlage für die Ehe gelegt, die Grundlage fürs Leben überhaupt. Und dann gibt er dem Menschen auch noch einen eigenen Willen. Also es ist nicht so, dass er über den Menschen bestimmt, sondern er gibt ihm die Freiheit, selber Entscheidungen zu treffen. Und er stellt ihm alles zur Verfügung, alles. Alles, was er geschaffen hat, stellt er dem Menschen zur Verfügung. Was für eine Liebe. Er gab ihm noch einen Auftrag, macht euch die Erde untertan. Und er hat ein Verbot. Von einem Baum durften sie nicht essen. Alles andere war erlaubt. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, wie der Garten aussah und wenn ich mich da hätte reinsetzen lassen, was muss das für ein Gefühl gewesen sein, in diesem Garten zu sitzen und zu wissen, alles, was es hier gibt, steht mir zur Verfügung. Und Gott wandelt in der Kühle des Tages in diesem Garten. Adam und Eva konnten Gott auf Augenhöhe begegnen oder umgekehrt. Gott hatte Adam und Eva, um ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Und er wollte Menschen als seine Anbeter haben. Es ging, weil beide absolut rein waren und es keine Grenze zwischen Gott und ihnen gab. Es war einfach Liebe und es ist auch bis heute Liebe. Leider passiert dann das, was nicht passieren sollte. Und wir kennen die Geschichte von der Schlange und von dem Frucht des Baumes und dass sie beide davon gegessen haben. Und eigentlich haben sie damit alles kaputt gemacht. Aus meiner Sicht wäre jetzt eigentlich der Punkt, wo Gott hätte sagen müssen, okay, alles ist gut, aber das mit den Menschen, das hat nicht geklappt. Eigentlich Zeit, ihn zu eliminieren, um was anderes zu machen. Er hat gesagt, und siehe, der Mensch war sehr gut. War es doch nicht so? War das nicht ein Zeitpunkt für so einen Menschen 2.0? Denn von diesem Moment an wird der Tod jetzt Realität. Gott macht den Menschen Mäntel aus Fell. Das Fell konnte er nur haben, wenn er Tiere getötet hat. Und bereits in der zweiten Generation findet der erste Mord statt. Das Böse breitet sich aus. Kommen wir nochmal zu meiner Eisenbahn. Meine Eisenbahn hatte auch einen Sündenfall, schon am zweiten Weihnachtstag. Ich weiß nicht mehr, wie das passiert ist, aber meine Schwester und ich, wir waren nicht nur Freunde. Und irgendwie die große Vase, die auf dem Sideboard stand, ist umgekippt und landete auf meiner Eisenbahn. Sie war leider auch voll Wasser. Das löste auf meiner Eisenbahn nicht nur ein Erdbeben, sondern auch einen großen Tsunami aus. Und wie hat mein Vater dann reagiert? Er war enttäuscht, er war wütend, er war fassungslos. 2 Jahre haben wir uns angeschwiegen und nur das Nötigste miteinander geredet. Und jetzt gucken wir mal nach Gottes Plan. Gott entwickelt eine neue Methode, um mit den Menschen weiter zu kommunizieren. Er gibt den Menschen nicht auf. Er gibt ihm eine neue Chance, sich mit ihm zu versöhnen. Blut muss fließen zur Reinigung. Es gelingt nicht wirklich, aber Gott gibt den Menschen nicht auf. Er liebt ihn und er liebt ihn bis heute. Immer Einzelne ruft Gott heraus. Noah fand Gunst in den Augen des Herrn. Aber Gott löscht alles Leben auf der Erde aus. Noah baut ein Altar, opfert Gott. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die Erde. Aber es dauert nicht lange, bis das Böse sich wieder genauso verbreitet wie vorher. Dann beauftragt Gott Abraham und holt ihn aus Haran und führt ihn nach Kanaan. Und an jedem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben. Vom Strom Ägypten bis zum großen Euphratstrom. Gott spricht mit ihm in Gestalt eines Engels. Gott lässt sich von ihm bieten, verhandelt mit ihm. Und Gott vernichtet Sodom und Gomorra. Es ist nicht mehr die ganze Erde, es sind jetzt so die Brennpunkte, die er vernichtet. Der Nächste, der uns gezeigt wird, der es wieder rausholt, Israel wieder rausretten muss, ist Josef. Und Josef war für mich immer ein Beispiel dafür, dass jemand, der alles richtig macht, nicht unbedingt auf einem geraden Weg laufen kann. Josef musste vieles durchmachen. Er wurde von seinen Brüdern als Sklave verkauft, verbrachte Jahre im Gefängnis, wurde später Verräter des Pharao, Statthalter des Pharao, und rettete seine Familie. Dann kam Mose, dann kam Josua, David, Nehemia, Jesaja, Jeremia, Daniel, Jona. Alle haben sich wieder in Gottes Auftrag darum gekümmert, die Verbindung zwischen Gott und Mensch wieder herzustellen, die Menschen wieder zurückzuholen zu Gott. Aber der Mensch ist immer wieder rückfällig geworden. Aber wir sehen da drin die große Liebe, die Gott in die Menschen reingelegt hat. Er hat sie nach wie vor geliebt und er hat alles versucht. Und zum Schluss ist er dann selbst Mensch geworden. Zum Schluss schickt er seinen Sohn auf diese Erde, um vollkommenes Opfer zu haben, das die Menschheit reinigt. Ein Ergebnis, das uns wirklich zu Kindern Gottes macht und dass wir wieder eine ungetrübte Verbindung zu unserem Gott und Vater haben. In Hebräer 1 steht, viele Male und auf verschiedene Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der vom Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt geschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz zur rechten Seite Gottes des Höchsten der Majestät. So stellt Gott in seiner unendlichen und unbegreiflichen Liebe die Verbindung zwischen ihm und seinen Geschöpfen wieder her. Was für eine Liebe. Und wir? Was sind eigentlich Gottes Erwartungen an uns? Wir lesen in 5. Mose 6, Vers 5, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Oder, wie in Matthäus steht, mit deinem ganzen Verstand. Und das geht in Matthäus weiter. Und das Zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz, die Propheten. Das ist eine wahnsinnig große Herausforderung. Aber ich denke immer mit dem Blick auf das, was Gott für uns getan hat, und zwar schon bevor diese Welt entstand, welche Liebe er in uns reingelegt hat, mit welcher Liebe er uns getragen, geführt hat bis heute, sollte es eigentlich einfach sein, ist es aber nicht. Unsere Nächsten zu lieben, ist schon die größte Herausforderung. Nur so um ein paar kleine Beispiele am Rand zu sagen. Einen Christen zu lieben geht ja noch, aber was ist denn, wenn wir da einen Buddhisten oder einen Moslem haben? Einen Atheist? Einen Drogenabhängigen? Körperlich oder geistig eingeschränkt? Penner? Alte Leute, die nicht mehr klar denken können? Andere Hautfarbe, anderer Volksstamm, andere Meinung? Wie groß ist dann unsere Liebe? In Kolosser 2, Vers 2 steht, es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, die immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes, Christus selbst ist. Der Stefan hat es eben schon gesagt. Wenn ich daran denke, am letzten Jahr gibt es da auch sehr viele Punkte, wo ich das sehr in Frage stelle, ob mein Beweggrund Liebe war. Es gab da eine ganze Menge andere und ich habe da auch Handlungsbedarf. In Liebe zusammenhalten, immer und in jeder Situation. In 1. Petrus 1, Vers 22 steht, ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt, sodass er euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander von Herzen zu lieben. Noch intensiver wird es im 1. Johannesbrief. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn jemand, die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er dann Gott lieben, den er nicht sieht? Wir können ja versuchen, uns wegzudrehen. Aber Gott kennt eben unsere Herzen und er sieht direkt hinein. Der nächste Vers macht dann nochmal ganz klar, worum es geht. Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Ich wünsche mir, dass diese Liebe in unseren Herzen echt ist und nicht eine Pflicht, sondern dass wir angesichts dessen, was Gott für uns getan hat, wirklich einen Blick für unsere Geschwister haben in Liebe. Und dass wir die Jahreslohnung, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, aus dieser Perspektive sehen. Und uns immer wieder bewusst machen, dass wir in der Schuld stehen, weil Gott uns zuerst geliebt hat, weil er uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind, weil er uns zu seinen Kindern gemacht haben und wieder uneingeschränkten Zugang zu ihm haben. Ja, ich wünsche mir, dass uns seine Liebe dabei vor Augen steht und dass wir ein wenig davon widerspiegeln. Amen.